Am Mikrofon ist Michael Wielert. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu der Sendung Katechismus. Wir haben in den vergangenen Sendungen im Katechismus mehr über die Taufe erfahren, sind die einzelnen Kapitel durchgegangen und heute schlagen wir sozusagen ein neues Kapitel auf, den Artikel 2 im Katechismus, das Sakrament der Firmung. Ich darf ganz herzlich am Telefon begrüßen, mit uns verbunden ist Pfarrer Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Lieber Dekan Gschwind, schon im Voraus vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie uns wieder genau einführen werden in den Katechismus und heute natürlich besonders in das Sakrament der Firmung.
Grüße Gott.
Beginnen wir gleich mit dem ersten Text. Zusammen mit der Taufe und der Eucharistie bildet das Sakrament der Firmung die Sakramente der christlichen Initiation, deren Einheit bewahrt werden muss. Den Gläubigen ist also zu erklären, dass der Empfang der Firmung zur Vollendung der Taufgnade notwendig ist. Durch das Sakrament der Firmung werden die Getauften vollkommener der Kirche verbunden und mit der besonderen Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet. So sind sie noch strenger verpflichtet, den Glauben als wahre Zeugen Christi in Wort und Tat zugleich zu verbreiten und zu verteidigen.
Also eine Fülle von Themen sind in diesen wenigen Zeilen angesprochen. Das Sakrament der Firmung gehört zusammen mit Eucharistie und Taufe zu den Sakramenten der christlichen Initiation. Das heißt also zum Hineingehen in die Kirche, zur Aufnahme in die Kirche gehören all diese drei Sakramente. Man kann ja an der Heiligen Messe erst vollständig teilnehmen, wenn man zur ersten Heiligen Kommunion gegangen ist. Und das Sakrament der Firmung ist ein Sakrament, das die Taufe vollendet. Das haben wir ja erlebt bei den Leuten in Samaria, wo Petrus und Johannes hinunterkommen, um bei ihnen zu sein. Und dann fragen sie, ob sie schon den Heiligen Geist empfangen hätten. Ja, von dem haben wir noch gar nichts gehört. Und da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Dass das Sakrament der Firmung zur Vollendung der Taufgnade notwendig ist, das wird also in diesem Beispiel aus der Apostelgeschichte sehr deutlich. Heutzutage passiert es ja manchmal, dass manche sich nicht firmen lassen, dass manche aufgrund dessen, dass die Spendung des Sakramentes der Firmung manchmal auch weit hinausgeschoben wird. Es gibt ja verschiedene Auffassungen, wann man dieses Sakrament spenden soll. Die frühe Kirche hat das Sakrament der Taufe, und die Ostkirche tut es bis zum heutigen Tag, sofort im Zusammenhang mit der Taufe gespendet. Auch wenn jetzt wenn ein Erwachsener getauft wird, wird immer sofort das Sakrament der Firmung gespendet. Bei uns ist es etwas auseinandergenommen und da streitet man sich dann drum, was ist der richtige Zeitpunkt, um das Sakrament der Firmung zu spenden. In früheren Jahrhunderten hat es diese Diskussion nie gegeben, weil es immer ganz klar war, das Sakrament der Firmung spendet ein Bischof. Und das Firmalter hing davon ab, wann kommt ein Bischof in unsere Gegend, und dann sind die gefirmt worden vom 4. Lebensjahr an bis zum 22. Lebensjahr. Die Bischöfe sind ja nicht so oft aufgetaucht, wie das heutzutage oft der Fall ist, obwohl die Bischöfe heute die Spendung des Sakramentes der Firmung häufig auch delegieren an Priester, an Domkapitulare. Wie gesagt, also das Sakrament der Firmung, durch das, dass das Firmalter etwas strittig ist. Es gibt Diözesen, die firmen erst mit 14, 15. Nun ist dieses Alter ja nicht unbedingt das beste Alter. Die evangelischen Christen machen ja auch ihre Erfahrungen mit den Konfirmanden. Die Jahre der Reifung sind keine besonders idealen Jahre. Da spricht man dann immer von einer Entscheidung. Es ist nicht so, dass die Firmung eine zweite Taufe ist, sondern sie vollendet das Sakrament der Taufe. Und deshalb sollte man schon darauf achten, dass möglichst alle, die getauft sind, auch das Sakrament der Firmung empfangen. Zur Vollendung des Taufsakramentes gehört die Firmung. Sie ist notwendig, also nicht beliebig. Notwendig ist sie. Und durch das Sakrament der Taufe, durch das Sakrament der Firmung, werden die Getauften vollkommener der Kirche verbunden und mit der besonderen Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet. Sie sind verpflichtet, wahre Zeugen Christi zu sein und den Glauben zu verbreiten, ihn zu verteidigen. Firmung heißt ja Stärkung. Derjenige, der das Sakrament der Firmung empfängt, der soll jetzt für seinen Glauben noch entschiedener eintreten. Wichtig ist immer, dass auch ein gewisses Glaubenswissen vorhanden ist, aber dann auch, dass man für den Glauben eintritt. Und gerade in der Zukunft wird es noch von viel größerer Bedeutung sein, dass wir unseren Mund aufmachen, dass wir hinstehen, dass wir Zeugen für den Glauben sind.
Dekan Gschwind, zu meiner Zeit in den 80er Jahren, als ich zur Firmung gekommen bin, da war es noch zum einen der Gruppenzwang sehr groß, zum anderen, wenn da einer gesagt hat, ich gehe nicht zur Firmung, dann haben die Eltern durchaus auch Druck ausgeübt. Heute, ich würde sagen, oder ich weiß das aus Gemeinden, in die ich Einblick habe, in Stadtgemeinden sind es sogar weniger als 50%, die zur Firmung gehen.
Ja, das wird... Schauen Sie, es ist ja heute auch so, dass die kirchlichen Trauungen erheblich zurückgegangen sind. Warum heiratet man nicht mehr? Warum? Weil das Risiko der Scheidung derart groß geworden ist. Die jungen Paare, die sagen sich doch nicht, ich sage Ja zum Kind, ich weiß ja gar nicht, wie lange das hält. Verstehen Sie, da sind halt so viele brisante Dinge drin. Also man wird natürlich, wenn jemand zum Sakrament, wenn jemand sich kirchlich trauen lässt und das Sakrament der Ehe spenden will, empfangen will, dann wird man natürlich, bekommt man ja das Taufzeugnis. Jeder, der eine kirchliche Ehe eingeht, muss ein Taufzeugnis vorlegen. Und im Taufzeugnis ist vermerkt, ob er gefirmt ist oder nicht. Und dann wird man ihn auch ansprechen. Und dann wird man ihm auch sagen, wie wichtig, wie notwendig, wie bedeutsam dieses Sakrament ist. Aber manche Leute, die haben ja das Empfinden, so wichtig kann das gar nicht sein. Die Evangelischen haben es ja auch nicht.
Ich wollte eben bei Ihnen nachfragen, Sie haben ja vermutlich auch Traugespräche, junge Paare, die zu Ihnen kommen und Sie sehen das dann im Taufzeugnis, in den Taufunterlagen nicht gefirmt und Sie sind dann auch einer der, die jungen Leute darauf anspricht und dann bekommen Sie wahrscheinlich schon, das habe ich bisher nicht vermisst, vermutlich.
Also ich habe bis jetzt den Fall noch nie gehabt. Also bei uns ist jeder gefirmt. Man sollte die Kinder auch nicht ohne das Sakrament der Firmung hineinsteuern lassen in die schwierigen Jahre der Pubertät.
Gehen wir weiter im Katechismus. Ja. Wir blättern um auf die Seite 356, der erste Abschnitt, die Firmung in der Heilsökonomie. Im Alten Bund haben die Propheten angekündigt, dass auf dem erhofften Messias aufgrund seiner Heilssendung der Geist des Herrn ruhen werde, dass der Heilige Geist auf Jesus, bei dessen Taufe durch Johannes herabkam, war das Zeichen dafür, dass er es ist, der kommen soll. Er ist der Messias, der Sohn Gottes. Weil Jesus durch den Heiligen Geist empfangen wurde, verläuft sein ganzes Leben und seine Sendung in völliger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, den der Vater ihm ohne Maß gibt.
Also hier ist natürlich vom dreieinen Gott die Rede und im Alten Bund, die Propheten haben ja das noch nicht so klar gesehen, aber erfüllt vom Heiligen Geist haben sie verschiedene Dinge schon ausgesagt. Zum Beispiel, dass auf dem Messias der Geist des Herrn ruht. Jesus knüpft ja daran an, als er in der Synagoge von Nazareth seine erste Predigt hält. Da sagt er, der Geist des Herrn ruht auf mir. Ja? Und natürlich dann schon vorher bei der Taufe am Jordan und natürlich schon bei der Menschwerdung. Also der Geist Gottes begleitet Jesus durch sein ganzes Leben, weil er natürlich, so wie er mit dem Vater verbunden ist, ist er auch mit dem Geist verbunden. Die drei sind ja eins. Und da sehen wir immer wieder, wie der Geist Gottes wirksam wird im Wirken Jesu. Und natürlich im Ja zum Willen des himmlischen Vaters. Also Jesus ist erfüllt vom Heiligen Geist. Er ist vom Geist gewirkt, die Menschwerdung. Und schließlich heißt es dann, am Ende seines Lebens gab er seinen Geist hin am Kreuz. Also das Ganze ist ein im Geiste Gottes ein Zusammenwirken der Dreieinigkeit, die wir im Wirken Jesu natürlich erleben. Und dann, das erste nach der Auferstehung, er hauchte sie an und sie empfingen den Heiligen Geist. Und da gibt er ja den Aposteln die Vollmacht der Sündenvergebung. Und dann kommt die ganze Fülle des Heiligen Geistes auf die im Abendmahlsaal Versammelten herunter. Aber das ist ja dann der nächste Schritt.
Gehen wir weiter im Katechismus. Diese Fülle des Geistes sollte jedoch nicht einzig dem Messias, sondern dem ganzen messianischen Volk mitgeteilt werden. Christus verhieß wiederholt die Ausgießung des Geistes und löste sein Versprechen vorerst am Ostertag ein und noch offensichtlicher am Pfingsttag. Vom Heiligen Geist erfüllt, beginnen die Apostel, Gottes große Taten zu verkünden. Das können wir nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 11. Petrus erklärt, dass diese Ausgießung des Geistes Zeichen der messianischen Zeiten sei. Wer der Predigt des Apostels Glauben schenkte und sich taufen ließ, erhielt die Gabe des Heiligen Geistes.
Ja, da ist jetzt dann hingewiesen auf Ostern, hingewiesen auf Pfingsten. Das sind ja die beiden großen Tage für uns Christen. Jeder Sonntag ist ein kleines Osterfest. Und wo wir an die Auferstehung des Herrn denken, vor kurzem habe ich gelesen, es wüssten heute nur noch wenige, dass der Sonntag mit der Auferstehung des Herrn zu tun hat. Und das ist ja unser Grunddatum, die Auferstehung des Herrn. Und dann natürlich die Sendung des Heiligen Geistes, das ist wieder der Sonntag, das Pfingstfest. 50 Tage nach Ostern. Und da empfangen nicht nur die Apostel, sondern alle im Abendmahlsaal Versammelten. Darunter ist auch Maria, die also die ganze Fülle des Heiligen Geistes empfangen und nun Gottes große Taten verkünden. Das heißt, die Apostel gehen nun hinaus, um Zeugnis von Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, zu geben. Und das ist ja etwas Umwerfendes, wie Petrus hinausgeht und dort seine Predigt hält. Seine erste große Predigt. Und das ist etwas ganz Bewegendes. Und die Leute haben zum Glauben gefunden aufgrund dieser Predigt. Sie, die vorher voller Angst waren, die vorher sich nichts mehr getraut haben. Ich meine, der Petrus war ja sonst schon nicht so, dass er den Mund gehalten hätte. Aber jetzt diese Predigt, wo er hält, und dann immer wieder, wie er hingeht, und die anderen Apostel auch. Die anderen Apostel, sonst ist ja Petrus der Sprecher der Apostel, aber dann die anderen gehen genauso hinaus, um Zeugnis zu geben. Und es waren dann nicht nur die Apostel, die Zeugnis gegeben haben. Jeder, der zum Glauben gekommen ist, hat Zeugnis gegeben, erfüllt vom Heiligen Geist. Und das ist etwas ganz Bewegendes. Und wir müssen in gleicher Weise, wenn wir getauft und gefirmt sind, Zeugen für Christus sein, Zeugen für seine frohe Botschaft, hinstehen für unseren Glauben. Und das ist in unserer Zeit ja immer schwieriger.
Von da an vermittelten die Apostel den Neugetauften gemäß dem Willen Christi durch Auflegung der Hände die Gabe des Geistes zur Vollendung der Taufgnade. So wird im Hebräerbrief unter den Elementen der ersten christlichen Unterweisung die Lehre von der Taufe und von der Auflegung der Hände genannt. Diese Auflegung der Hände wird in der katholischen Überlieferung zu Recht als Anfang des Firmsakramentes betrachtet, das die Pfingstgnade in der Kirche auf eine gewisse Weise fortdauern lässt.
Ja, also das ist sehr wichtig, dass man dran denkt, die Auflegung der Hände. Der Bischof breitet ja zunächst die Hände aus und ruft den Heiligen Geist auf die Firmlinge herab. Und dann, wenn jeder Einzelne vor ihn hintritt, da legt er auch jedem die Hand auf und dann mit dem Daumen salbt er ihn dann auf der Stirn. Da werden wir ja noch davon sprechen. Aber wie gesagt, das Auflegen der Hand, es hat Zeiten gegeben, wo das fast ein wenig verschwunden ist, wo also nur die Salbung mit dem Chrisam auf die Stirn als das besondere Entscheidende angesehen wird. Aber es gehört schon die Handauflegung mit dazu. Ich glaube, das ist nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wieder sehr viel deutlicher geworden, wie wichtig die Auflegung der Hand ist. Das hat man ja auch zum Teil beim Bußsakrament, dass man die Handauflegung da praktiziert, dem Einzelnen die Hand auflegt. Aber durch unsere Beichtstühle, da ist das ja nicht so, kann man das nicht so gut machen, dass man ihm die Hand auflegt. Aber der Priester, wenn er die Lossprechung spricht, da breitet er auch seine rechte Hand aus, um dann zu sagen, ich spreche dich los von deinen Sünden.
Um die Gabe des Heiligen Geistes noch besser zu bezeichnen, kam zur Handauflegung sehr bald eine Salbung mit wohlriechendem Öl, Chrisam. Diese Salbung veranschaulicht den Namen Christ, der Gesalbter bedeutet und von Christus selbst abgeleitet ist, den Gott gesalbt hat mit dem Heiligen Geist. Das können wir nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38. Der Salbungsritus besteht im Osten wie im Westen bis heute. Deshalb nennt man im Osten dieses Sakrament Chrismation, Salbung mit dem Chrisam oder Myron, was Chrisam bedeutet. Im Westen weist die Bezeichnung Firmung einerseits auf die Bestätigung der Taufe hin, womit die christliche Initiation vervollständigt wird, und andererseits auf die Stärkung der Taufgnade. Beide sind Früchte des Heiligen Geistes.
Also da wird jetzt hingewiesen auf den Salbungsritus. Das Chrisam, das wird ja in der Karwoche geweiht durch den Bischof. Die heiligen Öle, das Krankenöl und das Katechumenenöl und das Chrisam. Diese drei Öle werden in der Karwoche, in der sogenannten Chrisam-Messe, vom Bischof geweiht. Das ist immer ein sehr ergreifender Gottesdienst. Da sind die Priester der Diözese um ihren Bischof versammelt, erneuern an diesem Tag auch ihr eigenes Weiheversprechen. Und dann weiht der Bischof die heiligen Öle, die dann von den Boten hinausgebracht werden in die einzelnen Dekanate und von den Dekanen dann wieder weiterverteilt werden an die einzelnen Pfarreien. Jeder Priester ist natürlich im Besitz des Krankenöles, um jederzeit einem Kranken die Krankensalbung spenden zu können. Es war jetzt recht interessant, dass von dem chilenischen ehemaligen Präsidenten die Rede war, von Pinochet, und da hat es geheißen, er hat einen Priester gerufen, damit er ihm die letzte Ölung spendet. Das ist ein Ausdruck, den wir eigentlich nicht mehr so gebrauchen. Die Krankensalbung, das heißt also, der Kranke soll gestärkt werden in seinem Kranksein, natürlich alles annehmen, auch den Tod. Das gehört schon auch dazu. Interessanterweise, vor 14 Tagen konnte man lesen, Fidel Castro hat einen Priester an sein Krankenbett gerufen. Er wollte auch die heilige Ölung, die Krankensalbung empfangen. Also das Krankenöl wird da gesalbt, aber genauso das Chrisam. Und das Chrisam, das man dann braucht bei der heiligen Taufe, das man braucht bei der heiligen Firmung, das man braucht bei der Priesterweihe, das man braucht bei der Bischofsweihe. Der Salbungsritus besteht im Osten wie im Westen. Also die Ostkirche kennt also genauso die Firmung wie wir, sie nennen es nur ein bisschen anders, sie nennen es Chrismation. Und Nur ist so, in der Ostkirche, da wird natürlich das Sakrament der Firmung nicht erst mit 12, 13, 18 oder sonst 22 gespendet, sondern das Sakrament der Firmung wird sofort im Zusammenhang mit der Taufe gespendet. Und da gibt es dann gar keine Diskussion, ob man dann sich jetzt später entscheidet, ob man jetzt gefirmt werden will oder nicht. Bei der Heiligen Taufe empfängt man auch das Sakrament der Firmung. Und so war es auch in der Urkirche.
Katechismus bei Radio Horeb. Am Mikrofon ist Michael Wielert. Wir haben soeben einige Erläuterungen und Einführungen in das Sakrament der Firmung gehört von Dekan Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Dekan Gschwind, ich habe eine Frage an Sie. Sie haben in Ihrer Gemeinde vermutlich auch einmal im Jahr die Firmung. In manchen Gemeinden, ich weiß nicht, wie groß Ihre Gemeinde ist, ob Sie auch schon eine Seelsorgeeinheit haben, in manchen Gemeinden ist das ja mittlerweile eine recht große Angelegenheit. Das heißt, da kommen 50 und mehr Jugendliche zur Firmung. Kann man in einer so großen Feier diesem Sakrament, dieser Vollendung des Christen noch gerecht werden?
Sie waren früher viel größer. Wie ich gefirmt worden bin, da war die Nördlinger Stadtpfarrkirche gerammelt voll und es konnten nur die Firmlinge und ihre Paten kommen. Die Eltern konnten eigentlich gar nicht daran teilnehmen, weil die ganze Kirche so gefüllt war mit Firmlingen und Paten. Und es war natürlich so, dass bei diesen 200, 250 Firmlingen immer der Bischof gefirmt hat. Dadurch hat sich schon von vornherein eine große Zahl ergeben. Denn der Bischof kann ja nicht das ganze Jahr bei unseren großen Diözesen, kann ja nicht ganzjährig plus ständig noch firmen. So kommt er zu gar nichts anderem mehr. Obwohl es eine seiner Hauptaufgaben ist, das Sakrament der Firmung zu spenden. Inzwischen haben sich diese Zahlen, also unser Bischof wünscht, dass es wenigstens 50 sind. Aber in unserem Dekanat zum Beispiel, in einer Pfarrei, wurden gefirmt im vergangenen Jahr, das waren 110. Aber das ist von niemandem als übergroß empfunden worden. Wir selber, wie wir gefirmt haben, es sind ja immer dann mehrere Pfarreien, die da zusammenfirmen. Bei uns hat ja der Kardinal von Sarajevo gefirmt, aufgrund besonderer Umstände. Das war übrigens eine ganz, ganz schöne Sache. Der Erzbischof von Sarajevo, der zu uns gekommen ist, und hier das Sakrament, das hat auch ein Stück der Einheit der Kirche natürlich ausgedrückt. Und man hat wieder einmal hingeschaut, dass es nicht allen Menschen so gut geht, wie es uns geht. Wie gesagt, also die Zahl der Firmlinge, meine ich, sollte nicht zu gering sein. Das sollte schon wirklich auch ein großer Tag sein. Und wissen Sie, früher, also noch früher, wenn zum Beispiel ein Bischof wo aufgetaucht ist, Beispiel, 18. Jahrhundert, in Ursberg hat der Weihbischof von Augsburg die Altäre konsekriert. Da hat er in der Früh um 6 Uhr angefangen. Er war dann so gegen 11 Uhr fertig mit den ganzen Seitenaltären, die er da konsekriert hat, samt Hochaltar. Anschließend firmte er die auf dem Klosterhof Versammelten. Es waren circa 200 bis 300. Also ich staune ja schon, was die für eine Kondition auch gehabt haben.
Dekan Gschwind, wir haben einen Hörer, den Herrn Jung. Guten Tag, Herr Jung.
Ja, hallo, guten Tag. Herr Dekan, ich habe eine Frage, was heißt mir eine Frage? Mein Sohn, der ist also jetzt gefirmt worden und da habe ich das so mitgekriegt mit dem Firmenunterricht und so weiter. Und was er dann nachher da so aus dem Firmenunterricht mitgebracht haben, dass sehr viele Firmlinge mehr gezwungenermaßen dahin geführt worden sind von den Eltern, du musst und so weiter. Und dementsprechend kamen dann auch Sprüche raus, die ich lieber jetzt nicht übers Telefon gebe, aber mir machte das Ganze so einen Eindruck, als wären so 3/4 der gesamten Firmlinge eigentlich so eine Art Pflichtversammlung, die über einen ergehen muss. Aber so nicht die Firmengedanken ist bei denen mit Sicherheit nicht zu finden gewesen, wird auch nach der Firmung vermutlich auch nie zu finden sein. So dass ich mir eigentlich auch darüber Gedanken gemacht habe, ob diese Firmung noch zeitgemäß in dem ganzen Rahmen ist, wenn ich das jetzt so mitbekommen habe.
Und wie alt waren die Firmlinge?
Ja, so 15, 16.
Ja, das ist natürlich ein schwieriges Alter. Da, das erfordert natürlich schon das Charisma eines Don Bosco.
Ja.
Um da zum einen natürlich Begeisterung wecken zu können, und zum anderen denen halt auch ein gewisses Grundwissen zu vermitteln, das man als Christ braucht, um hinzustehen. Es gibt ja heute auch verschiedene Modelle, wo es so Firmenbegleiter gibt, und die Pfarreien mühen sich ja sehr. Also die Bemühungen in diesem Bereich sind ja sehr groß. Da muss man also die Leute auch immer wieder bewundern, die sich da engagieren und bereit sind, da mitzumachen. Aber da sind halt auch viele Leute auch überfordert.
Wir haben eine weitere Hörerin. Guten Tag. Ich habe Ihren Namen nicht ganz verstanden im Vorgespräch. Vielleicht können Sie
Maria
sich selbst...
Maria Nacke.
Frau Nacke.
Gronau Epe. Epe ist wichtig in diesem Moment. Ich bin jetzt kurz gesagt 32 geboren, 38 eingeschult, 41 zur Erstkommunion und 44 zur Firmung gekommen. Wir waren nur über 60 Mädchen, dann kam die Knabenklasse noch im gleichen Zustand. Und dann bis die Letzten aus der Schule kamen. Jetzt überlegen Sie mal, da hatten wir nur eine Lehrerin, die für die Mädchen war, und ein Lehrer für die Buben als Paten. Und dann war Kardinal von Galen da noch nicht. Der sagte, was ne Blagen, also zu Deutsch, was ne Kinder. Wir waren die Kirche rappelvoll.
Sehr gut, aber für Sie war das ein einschneidendes Ereignis.
Ja, aber ganz bestimmt, das werde ich nie vergessen. Und wir waren alle noch zu der Zeit in dunkelblaue Kommunionkleider, soweit die passten. Und die Großen hatten schon bunte Streifen da drin genäht. Überlegen Sie, das war 38 bis 45 war Kriegsjahre.
Ja, das war eine schwere Zeit.
Unglaublich. Aber was wir da, aber das vergesse ich nie, den Firmtag.
Also, mir geht's genauso.
Frau Nacke, vielen Dank für Ihren Beitrag zur Sendung.
Also ich bin 51 gefirmt worden, und das war also Kirche gerammelt voll, und jeder einzelne Firmling ist dann vorgetreten zum Bischof, ist hingekniet, der Firmpate trat hinter ihn, und dann wurde ja früher noch der Vorname des Firmpaten hinzugefügt zum eigenen Namen. Da muss man also den Vornamen des Firmpaten noch erfragen und den Namen des Firmlings. Weil man wird ja, wenn man gefirmt wird, wird ja der Name ausgesprochen. Und das war also schon eine ergreifende Geschichte, wie man da vor dem Bischof hingekniet hat. Jeder Einzelne niedergekniet, und dann hat man das Sakrament der Firmung empfangen.
Wir haben eine weitere Hörerin, die Frau Schwarz. Guten Tag.
Ja, grüß Gott, da ist Frau Schwarz aus Radolfzell am Bodensee. Ich habe also jetzt nicht die ganze Sendung gehört, aber ich habe gehört, es geht um Firmung und um Vorbereitung. Und ich möchte nur auch noch kurz meine Gedanken sagen. Also wäre das nicht eine Möglichkeit, dass man gleichzeitig mit den Firmlingen und ich denke genauso mit den Erstkommunikanten, mit den Kommunionkindern, die Eltern dazu nehmen wird. Denn ganz viele Eltern von den Firmlingen und Erstkommunikanten wissen nichts mehr über diese Sakramente. Und wenn man Katechese machen wird, auch mit den Eltern, dann könnte die mit den Kindern zu Hause auch irgendwie anders in der Vorbereitung sein. Und die Eltern gingen dann eventuell am Sonntag auch mit den Kindern wieder in die Kirche. Und ich denke, das wäre doch eine Möglichkeit, um wieder die jungen Leute zum Glauben zu führen, ein Stück weit. Ich finde, es wäre so notwendig. So viele junge Leute wissen nichts von den Sakramenten. Und deshalb gehen die Kinder auch nachher nicht mehr weiter in die Kirche nach der Erstkommunion oder nach der Firmung.
Ja, da haben Sie natürlich ein großes Problem angesprochen, dass das Bewusstsein für das sakramentale Leben stark geschwunden ist in den letzten Jahren. Also schon viele Jahre jetzt im Schwinden begriffen ist. Und da haben Sie auch recht, dass man da versuchen müsste, so einen Weg einzuschlagen. Also ich mache es ja so, dass ich, wenn ich meine Erstkommunikanten vorbereite, meine Erstkommunikanten, die sind jetzt schon seit Anfang Oktober, jeden Sonntag nach dem Gottesdienst habe ich die 10 Minuten, eine Viertelstunde, wo ich immer noch Katechese halte. Aber das kann natürlich nicht jeder Pfarrer machen, weil er schon in die nächste Pfarrei eilen muss.
Also ich denke, dass es so wie es jetzt ist, dass die Kinder zur Erstkommunion kommen, auch zur Firmung kommen und viele vorher nicht in der Kirche waren, nachher überhaupt auch nicht mehr. Das ist doch kein Zustand für unsere Kirche. Und ich meine, man müsste die Eltern wieder mit dazu bringen. Und es ging auf diese Art, nur auf diese Art käme auch wieder an die Eltern heran.
Ja, also da muss ich Ihnen einerseits recht geben, aber andererseits auch vor zu großen Hoffnungen warnen. Ich habe also jetzt vorbereitet im vorvergangenen Jahr mehrere Kinder außerschulisch, weil die in anderen Schulen untergebracht waren. Also die nicht so am normalen Unterricht. Die haben schon an der Katechese am Sonntag teilgenommen, aber ich musste doch noch einen vertieften Unterricht mit denen machen. An dem haben die Eltern teilgenommen. Aber der Erfolg war keineswegs größer.
Ja, aber was ist das dann für eine Glaubensvermittlung für die Kinder? Die wissen ja gar nicht, um was es geht, oft.
Ja, wir können ihnen nur etwas mitgeben und die Eltern immer wieder bitten, dass sie das unterstützen. Ich habe mal einmal den Fall erlebt, wo ich gesagt habe, ich sage ja immer klipp und klar, also wer am Sonntag nicht in die Kirche geht, der kann nicht zum Weißen Sonntag gehen.
Das finde ich gut, denn das ist ja viele Orte. Ja,
sage ich klipp und klar und das sage ich aber schon in der zweiten Klasse. Mhm, also ich fange nicht erst in der dritten Klasse damit an, sondern ich tue jetzt zum Beispiel auf Weihnachten kriegen meine Zweiklasseltern kriegen einen Brief von mir. Jetzt, dieser Tage geht der raus, wo ich ihnen empfehle, dass sie ihren Kindern zu Weihnachten ein Gotteslob schenken, damit sie langsam lernen, gut mit dem Gebetbuch umzugehen.
Ja,
und nicht erst am Weißen Sonntag dann plötzlich so ein Goldschnitt Gebetbuch in der Hand haben, mit dem sie hinten und vorne nichts anfangen können.
Ja, das ist schon gut, ja.
Ja, und da weise ich Sie schon darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Kinder zum Gottesdienst kommen und dann daran teilnehmen. Wo ich auch sage, schaut, wie wichtig ist doch, dass die Kinder am Sonntag in die Kirche gehen und dass ihr sie begleitet. Das fällt auf fruchtbaren Boden. Man muss halt immer wieder, und ich sage immer, man ist wie eine Mutter, die immer wieder reden muss, immer wieder sagen muss, immer wieder einladen muss und nicht müde werden darf.
Tja.
Frau Schwarz, vielen Dank für Ihren Anruf. Ja. Vielen Dank für Ihren Beitrag in der Sendung. Dankeschön. Ja. Wiederhören.
Bitte, wiederhören.
Herr Krenk-Schwind, Sie haben das war mir noch ein Anliegen, eben schon gesagt. Es fällt auch auf fruchtbaren Boden. Es gibt auch Eltern, die vor allem durch den Erstkommunionunterricht vermutlich dann auch wieder einen Zugang zur Kirche, zum christlichen Glauben finden, weil der ja heute auch sehr offen für die Eltern gestaltet ist. Die Eltern können da ja dann auch Fragen stellen und kommen dadurch vielleicht auch wieder näher an die Kirche ran. Aber ich denke, es wird schon deutlich, wenn wir jetzt über die Firmung auch sprechen, dass Glaubensunterweisung, Katechismusunterricht, Katechismusunterweisung für Erwachsene ein Thema ist, das uns beschäftigen sollte in der Zukunft.
Ja, wir machen das jetzt ja gegenwärtig.
Wir machen es hier bei Radio Horeb.
Ja.
Und natürlich auch in den Gemeinden, aber ich denke, es wird verstärkt.
Sie, da muss ich Ihnen schon sagen, wenn Sie so ein Glaubensgespräch anbieten, dann werden Sie da nicht allzu viel erreichen. Wissen Sie, wenn Sie den ganzen Tag an der Arbeit sind, eine Familie haben, abends isst man dann noch, dann ist man todmüd und im Fernsehen kommt noch ein Krimi. Und dann sollst du dich jetzt auf den Weg machen zu einem Glaubensgespräch. Also da dürfen wir uns nicht zu viel erwarten. Das sind schon immer wieder dann solche, die jetzt schon einen besonderen Impuls haben. Also ich sage immer, wenn schon einer da ist, dann ist schon nicht umsonst.
Genau. Und ich denke, die Suche nach Orientierung wird in diesen Tagen wieder größer. Und wir haben natürlich auch ein großes Interesse an Glaubensdingen, an Glaubensfragen, wo die einen oder anderen auch wieder einen Zugang zur Kirche finden.
Es ist ja hochinteressant, dass zum Beispiel unsere Medien diese Fragen aufgreifen. Presse, die greifen religiöse Themen auf und nicht bloß reißerisch oder skandalös, sondern wirklich im guten Sinn.
Also dann beten wir, dass dieses Interesse größer wird, dass Menschen sich dafür interessieren, dass wirklich Glauben stattfinden kann. Dekan Gschwind, darf ich Sie zum Abschluss noch darum bitten, dass Sie uns den Segen erteilen?
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe allezeit bei euch.
Amen. Dekan Gschwind, vielen Dank einmal mehr für diese interessanten, spannenden Ausführungen, für diese Einblicke und die erläuternden Worte zum Katechismus. Nächste Woche machen wir an dieser Stelle weiter. Danke für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Nachmittag.
Ihnen auch. Wiedersehen, Dank.
Wiederhören. Sie können diese Sendung auch auf CD bestellen. Die Telefonnummer des CD-Dienstes lautet 0700 75 25 75 20. Außerhalb von Deutschland wählen Sie bitte die 0049 vor, dann die 700 75 25 75 20. Sie können über das Internet natürlich jederzeit diese Sendungen auch bestellen unter www.horeb.org. Am Mikrofon Michael Wielert.